ARD. Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 29. Oktober. Wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Und natürlich reden wir auch vor der Aufzeichnung schon mal ein bisschen. Da haben wir uns beide gemeinsam an einen Film erinnert. Der ist 83 in die Kinos gekommen und vieles von dem, was später immer mehr Wirklichkeit geworden ist, ist in dem Film schon vorweggenommen. Zum Beispiel KI, also künstliche Intelligenz. Computer, die so programmiert sind, dass sie lernen und irgendwann eigene Entscheidungen treffen. Wargames, Kriegsspieler heißt dieser Film. Darin geht es um einen drohenden Atomkrieg. Auch wenn die Mehrheit der Fachleute meinte und weiterhin meint, dass ein solcher katastrophaler Krieg im Moment nicht besonders wahrscheinlich ist. Nur, er ist eben auch nicht völlig auszuschließen. Etwa weil es, wie 1983, aber in Wirklichkeit damals, Fehlalarm geben kann. Hatten die Amerikaner Atomraketen gestartet? Moskaus Satellitenüberwachung hatte das damals tatsächlich gemeldet. Fälschlicherweise. Ein wachhabender Offizier hätte sofort den Gegenschlag einleiten müssen, tat das aber entscheidende Minuten lang nicht, weil er zweifelte. Und dann stand wirklich fest, Kommando zurück. Es war ein Irrtum und sehr, sehr knapp. Im Film spielt Joshua, ein von einem jugendlichen Nerd gehackter Superrechner, den globalen Atomkrieg durch und ist nicht zu stoppen, bis er nach immer schnelleren und schrecklicheren Szenarien mit hin- und herfliegenden Atomraketen seinem Programmierer mitteilt, dass er das Spiel nicht versteht.
Greetings, Professor Falcon.
Hello, Joshua.
Strange game. The only winning move is not to play. How about a nice game of chess?
Hallo Dr. Falcon, sagt der Computer. Falcon antwortet, hallo Joshua. Und dann der Klassiker. Was für ein seltsames Spiel. Man kann nur gewinnen, wenn man es nicht spielt. Stattdessen schlägt Joshua eine Partie Schach vor. Wenn sich Konflikte doch auch in der Wirklichkeit so lösen ließen. Mit Schach. Das tun sie aber leider nicht, weshalb sich Soldaten der Bundeswehr auf wirkliche Kriege vorbereiten, indem sie tatsächlich Krieg spielen. Wargames also. Aber nicht mit Computern, sondern mit komplizierten Karten, aber möglichst kühlen Köpfen. Auch so sollen und wollen sie kriegstüchtiger werden. Spannendes Thema, heute hier im Schwerpunkt. Julia Weigelt war nämlich bei einem solchen Spiel dabei und erzählt davon. Aber erstmal berichtet Kai die Lage und gibt uns weitere wichtige Infos über den Krieg in der Ukraine, Kai.
Ja, und da setzen wir unsere Miniserie innerhalb der Lage fort zur Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland. Mittlerweile lässt sich hier aus meiner Sicht fast schon so etwas wie ein Muster ausmachen. Zunächst sind es stets südkoreanische Behörden oder auch der ukrainische Militärgeheimdienst, die Aktuelles verkünden. Dann ziehen die USA und die NATO nach, so auch jetzt. Das US-Verteidigungsministerium hat erklärt, dass man von 10.000 nordkoreanischen Soldaten ausgehe, die das Land nach Russland entsandt habe. Das ist ja eine Zahl, die der ukrainische Präsident Zelensky schon vor Tagen genannt hatte. Und auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte bestätigte nicht nur die Anwesenheit von nordkoreanischen Truppen in Russland, sondern auch, wie wir ja bereits vergangene Woche berichteten, dass erste Soldaten nach Kursk verlegt wurden, also genau in jene Region, in die ukrainische Truppen vorgestoßen waren.
The deployment of North Korean troops represents one.
Die Stationierung nordkoreanischer Truppen bedeutet erstens eine erhebliche Eskalation bei der Beteiligung der Volksrepublik Nordkorea an Russlands illegalem Krieg. Zweitens ist es ein weiterer Bruch von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Und drittens eine gefährliche Ausweitung des russischen Kriegs. Die sich vertiefende militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea ist eine Bedrohung, sowohl für die indopazifische als auch für die euroatlantische Sicherheit.
Eine Bedrohung, womit aber immer noch nicht die Frage beantwortet ist, wie man nun auf diese unzweifelhafte Eskalation von NATO-Seite reagieren will. So kurz vor der US-Präsidentschaftswahl erscheinen Teile des Westens bisweilen ja ein bisschen wie gelähmt. Vielleicht aber ist auch die Frage noch spannender, wie reagiert eigentlich Südkorea, das ja in der Tat eine wachsende Bedrohung durch den Nachbarn im Norden schon seit längerem wahrnimmt. Noch diese Woche soll jetzt eine südkoreanische Delegation aus Verteidigungsministerium und Geheimdienst Kiew besuchen, um die Lage und das weitere Vorgehen, kurz um Gegenmaßnahmen, zu besprechen. Zuvor hatten schon der ukrainische Präsident Selenskyj und sein südkoreanischer Amtskollege Yoon telefoniert, um auszuloten, wie darauf zu reagieren sei. Die Frage lautet, die große Frage, wird Südkorea einen militärpolitischen Schwenk vollziehen und der Ukraine doch schwere Waffen liefern? Ganz unkompliziert ist das nicht, denn dafür müssten in dem Land Gesetze geändert werden, aber ausgeschlossen ist es eben auch nicht mehr.
Und Nordkorea ist an diesem Krieg ja auch schon länger beteiligt. Das ist mittlerweile der wichtigste Munitionslieferant Russlands. Kai, jetzt gibt es mal ganz abseits der Berichte über die Entsendung von Soldaten aktuelle Zahlen mit Blick auf die Munition, die da aufhorchen lassen.
Ja, und eine dieser Zahlen stammt aus einer Studie einer südkoreanischen Wissenschaftlerin, die für die Friedrich-Naumann-Stiftung die Dimension dieser nordkoreanischen Waffenlieferungen erforscht hat und die zu dem Ergebnis kommt, Waffen im Wert von bis zu 5,5 Milliarden Dollar könnte das Land in Fernost dem Verbündeten Putin bislang zur Verfügung gestellt haben. Wir wissen ja, dass Nordkorea vor allem Artilleriegeschosse und Kurzstreckenraketen liefert. Von Millionen Schuss Munition hat der NATO-Generalsekretär Rutte aktuell bei seiner kurzen Stellungnahme gesprochen. Jetzt ist auch bekannt, dass insbesondere die Artilleriemunition aus Nordkorea qualitativ nicht immer ganz den Standards entspricht, dass diese Granaten wenig präzise seien und teilweise durch die Luft irrlichtern. Das haben uns ja auch schon Militärexperten bestätigt. Aber es führt doch dazu, dass die russische Armee ihre Überlegenheit bei der Artillerie von 3:1 ist da oft die Rede bei der Munition halten kann, trotz eigener Nachschubprobleme. Was man eben nicht so genau weiß, ist, was Russland an Gegenleistungen Nordkorea zukommen lässt, zum Beispiel in Sachen Nuklear- oder Militärtechnologie. Und dann gibt es noch eine zweite Zahl, auf die ich hinweisen will. Die stammt vom NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der davon sprach, dass Russland bereits 600.000 Opfer, also Tote und Verletzte, in seinem Angriffskrieg erlitten habe bisher. Die NATO, die USA und andere Verbündete scheinen sich ja so ein bisschen auf die Sprachregelung verständigt zu haben, dass der Einsatz nordkoreanischer Truppen auf russischer Seite eher als Zeichen von Schwäche zu werten sei, dass die russischen Personalprobleme verdeutliche. In der Tat ist die Verlustrate gerade beim Vorrücken der Truppen im Donbass gigantisch. Trotzdem dürfte Putin die Hilfe dieses willigen Partners in Fernost sehr willkommen sein, weil er eben dann keine russischen jungen Männer in den Krieg schicken muss. Und aus Sicht der beiden Autokraten Putin und Kim, so würde ich es jedenfalls bewerten, ist das im Grunde ein Win-Win-Deal, den sie da eingegangen sind.
Dann schauen wir, Kai, doch mal direkt jetzt auf die Lage in der Ukraine. Wie sieht's da aus?
Da muss man sagen, dass Russland seinen Terror gegen die Zivilbevölkerung und auch gegen die zivile Infrastruktur vor den Wintermonaten unvermindert fortsetzt. Am Morgen des Dienstag wurde unter anderem die Stadt Charkiw im Nordosten des Landes erneut attackiert. Dabei sind Behördenangaben zufolge 4 Wohnhäuser komplett zerstört und weitere beschädigt worden. Auch hat Russland die Hauptstadt Kiew erneut mit Drohnen angegriffen, wobei Trümmer einer solchen ein Wohnhaus zerstörten. Das alles geht einher mit dem Vorrücken der russischen Truppen im Donbass. Es kursieren ja in diesen Tagen gleich mehrere Studien, die sich auf Open Source Intelligence und unter anderem auch auf Daten des von uns ja oft zu Rate gezogenen Institute for the Study of War, diesem US Think Tank, beziehen und die alle zu dem Ergebnis kommen, gerade in den letzten Wochen ist die russische Armee, was Geländegewinne betrifft, so stark vorgerückt wie in den ersten Kriegswochen nicht mehr. Das gilt natürlich insbesondere für den Osten des Landes, für den Donbass. Und deckt sich auch mit Berichten von Kolleginnen und Kollegen, die diese Front besucht haben zuletzt und von zunehmender Frustration auf der ukrainischen Seite berichten. Nur ein aktuelles Beispiel. In der Stadt Selidowe haben Berichten und Videos zufolge die russischen Truppen ihre Flagge am Rathaus der Stadt gehisst und können sich in dem Ort frei bewegen. Diese Stadt gilt ja als letzter wichtiger Knotenpunkt vor dem strategisch wichtigen Pokrowsk, dem sich die russischen Truppen vor allem von Süden und Südosten her weiter annähern. Das heißt alles nicht, das wissen wir, dass die Ukraine diesen Krieg verliert. Das heißt auch nicht, dass Russland nicht doch im kommenden Jahr vor allem ein Rekrutierungsproblem bekommen könnte. Das heißt auch nicht, dass sich an der Lage nichts ändern ließe mit Waffenlieferungen von Seiten des Westens, um die russische Munitions- und Artillerieüberlegenheit auch dank Nordkorea an der Front eben auszugleichen oder mit der Freigabe für weitreichende Waffen, um die verheerenden Gleitbombenangriffe einzudämmen. Aber Anzeichen, dass sich daran etwas ändert, gibt es insbesondere vor der US-Wahl derzeit eher nicht. Und auch die aktuellen und immer neuen Rufe vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach einer Einladung zur NATO verhallen. Bei einem Treffen mit den Staaten Nordeuropas auf Island erklärte Selenskyj wörtlich, mit einer Einladung zur NATO würde sein Land ein Zitat undurchbrechbarer Verteidigungswall gegen Russlands imperiale Ambitionen bilden. Und er wirbt ja mittlerweile aktiv dafür, Druck auf Deutschland insbesondere auszuüben, damit das seine Haltung ändert. Dass er damit Erfolg hat in naher Zukunft, dass der Bundeskanzler seine Haltung hier ändert, dafür gibt es aber nicht das geringste Anzeichen.
Dann müssen wir uns jetzt nochmal einem Land widmen, das am östlichen Ufer des Schwarzen Meeres liegt und auch zunehmendem russischen Einfluss ausgesetzt ist. Es geht um Georgien, Kai, da ist am vergangenen Wochenende, wir hatten kurz vorher mal drüber gesprochen, ja, gewählt worden.
Ja, wir hatten es ja schon angekündigt. Das war eine Wahl, die laut offiziellen Angaben mit einem Sieg der Regierungspartei mit dem Namen Georgischer Traum endete, der aber den europäischen Traum von Millionen von Georgiern zerplatzen lassen dürfte. Ist der Georgische Traum doch eine Partei, die sich von der EU in den letzten Monaten ab- und Russland zugewendet hatte. Ich war selber im Jahr 2023 noch in Georgien selbst und schon da haben mir Aktivistinnen und Aktivisten aus der Zivilgesellschaft gesagt, glaubt der Regierungspartei kein Wort, wenn sie euch weismachen will, sie sei weiter auf EU-Kurs. Das ist alles Fassade. Im Grunde führt sie das Land in Putins Arme. Jetzt aber stehen dem Land wirklich extrem unruhige Zeiten bevor, denn die Opposition spricht ganz offen und klar von Wahlfälschung. Auch die Präsidentin sagt das so. Proteste wie der mit Zehntausenden EU-Befürwortern am Montagabend sind wahrscheinlich vorprogrammiert und auch die Europäische Union selbst, auf der ja die Hoffnung der Westbindung Befürworter in Georgien ruhen, steht nun im Fokus. Wahlbeobachter sprachen anfangs noch etwas vorsichtig von Unregelmäßigkeiten, die aufgeklärt werden müssten, ohne das Wort Wahlfälschung tatsächlich zu benutzen. Mittlerweile sind aus Brüssel etwas deutlichere Worte zu vernehmen, ohne dass klar wäre, wie genau man diesen Grad zu bewandern gedenkt, zwischen Unterstützung der Pro-Europäer in Georgien, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, allzu aktiv von außen sozusagen in die Belange eines Nicht-EU-Landes einzugreifen. Es ist also schwierig. Es gibt aber einen, der mal wieder mit voller Absicht aus der Reihe tanzt. Das ist Ungarns Premierminister Viktor Orban. Der hatte dem georgischen Traum schon gratuliert, bevor erste offizielle Zwischenergebnisse überhaupt bekannt waren und ist sofort nach Georgien gereist, um der prorussischen Regierung seine volle Unterstützung zu demonstrieren und dabei auch mal wieder der Europäischen Union eins auszuwischen, dessen Mitglied Ungarn ja nach wie vor ist und auch bleiben wird, selbst wenn so gestandene Persönlichkeiten wie der britische Historiker Timothy Garton Ash mittlerweile twittern, Orban sei ein Agent Moskaus, werft ihn aus der EU. Die Europäische Union hat, siehe Orbans irrlichternde Reisen nach Moskau und China, in jüngster Zeit mal wieder alle Hände voll zu tun, klarzustellen, dass der Ungar all das, was er tut, eben nicht im Namen der Europäischen Union tut.
Ganz zum Schluss, Kai, nochmal ein Blick auf den Nahen Osten, wo ja die Vollstreckung des Todesurteils gegen einen Deutsch-Iraner, gegen Jamshid Shammat, durch das Regime in Teheran für Empörung sorgt. Der Mann ist ja vom iranischen Geheimdienst aus Dubai verschleppt worden, woraufhin ihm im Iran der Prozess gemacht wurde. Ein bisschen näher eingehen wollen wir aber nochmal auf den israelischen Vergeltungsschlag, und zwar gegen den Iran vom Wochenende, der aus militärischer Sicht ja auch für Deutschland nicht ganz uninteressant gewesen sein dürfte.
Ja, ich will da jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, aber der Angriff ist, bei dem offenbar kein einziger israelischer Soldat oder Pilot zu Schaden kam, für Deutschland aus meiner Sicht auch deshalb interessant, weil es israelische Kampfpiloten mit teilweise russischen S-300 oder S-400 Stellungen zu tun hatten und die westliche Technologie in diesem Fall recht eindrucksvoll ihre Überlegenheit unter Beweis stellen konnte. Auch die Bundeswehr hat ja diese F-35 Tarnkappen, diese Stealth-Bomber, in den USA bestellt. Ab 2026 sollen sie geliefert werden. Nun sind Militäranalysten dabei aufzuschlüsseln, wie dieser israelische Angriff genau ablief, der ja nicht, wie zunächst auch in den USA befürchtet, iranischen Atom- oder Ölanlagen galt, was eine größere Eskalation zur Folge gehabt hätte, womöglich, sondern eben militärischen Zielen in Teheran und der Stadt Karaj. Letzter Stand offenbart Israel zunächst Aufklärungsstellungen des Iran im Land selbst, aber auch in Irak und Syrien ausgeschaltet, um dann die eigentlichen Ziele anzugreifen. Gerade zu Anfang dieser Operation waren F-35-Jets offenbar beteiligt, die weite Strecken zurücklegen mussten. Wie die Jerusalem Post berichtet, mussten sie wirklich dicht an iranischem Gebiet auch nochmal aufgetankt werden. Was aber feststeht, Carsten, ist, der iranischen Flugabwehr ist es überhaupt nicht gelungen, diesen Angriff in irgendeiner Form zu vereiteln. Und das ist ja auch eine Botschaft, die nicht unwichtig sein könnte mit Blick auf die Bundeswehr und den Kauf dieser F-35-Jets.
Dankeschön, Kai, für die vielen Informationen. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt, nämlich Wargames. Wir haben es eingangs ja kurz schon erwähnt. Meine Kollegin Julia Weigelt hat sich damit beschäftigt. Ja, wir hatten den Film schon kurz nochmal gehört, was der Computer Joshua da sagte. Ein seltsames Spiel, nur wenn man es nicht spielt, kann man überhaupt gewinnen. Da wird es ja fast zu einer Katastrophe, dieses Kriegsspiel. Aber überhaupt, Krieg selber ist natürlich tödlicher Ernst und er bringt sehr viel Leid. Was hat das mit Spiel zu tun? Darf das überhaupt etwas mit Spielen zu tun haben? Was ist das für eine seltsame Kombination, gerade wenn man sich so die aktuellen Bilder aus der Ukraine vor Augen führt, aus dem Gazastreifen oder auch von anderen Konflikten auf dieser Welt. Julia, mit der habe ich gesprochen, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Und ich habe sie natürlich auch auf diesen scheinbaren Widerspruch angesprochen. Krieg und Spiel, Julia, ist das nicht eine seltsame Vorstellung?
Ja, das war so dieser Satz, Krieg ist kein Spiel. Den habe ich von meinen Eltern auch immer mal gehört. Und das will ich jetzt auch gleich zu Beginn jetzt dieses Schwerpunkts wirklich nochmal deutlich sagen. Da stimme ich auch total zu. Ich war ja mit der Bundeswehr auch schon mal in Afghanistan, habe da auch Soldaten gesehen in Krankenhäusern, die Sprengstoffanschläge zum Beispiel überlebt haben mit ihrem Blutverlust. Die haben dann bei 40 Grad im Schatten wirklich unter Wolldecken gelegen und haben noch gesagt, wie kalt ihnen sei, weil die Verletzung eben so schwer war. Also Krieg ist kein Spaß und kein Spiel einerseits und andererseits dann halt doch. Also ich habe so ein Wargame zum Beispiel mal bei der Bundeswehr auch schon mal mitgemacht. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Und da haben wir eben so 6 Stunden konzentriert gespielt, in Anführungsstrichen. Das war so ein Szenario im Südchinesischen Meer. Und da hatten wir zwischenzeitlich auch total viel Spaß dabei und haben richtig gelacht. Und so eine Vieldeutigkeit zu erkennen und auch anzunehmen, das ist übrigens auch schon eine Sache, die man mit Wargames ganz gut üben kann. Das wird nämlich Ambiguitätstoleranz auch genannt.
Ein neues Fremdwort in der Liste. Ambiguitätstoleranz, was heißt das?
Ja, Ambiguitätstoleranz, genau. Also, das ist, dass ich davon wegkomme, nur schwarz oder weiß zu sehen, sondern so mehrere Ebenen übereinander legen kann, gleichzeitig. Und dass ich dann eben außer der Lösung A oder der Lösung B auch noch so eine Option C auftun kann, wenn man mit einem anderen Blickwinkel auf eine Sache blickt.
Okay, nennen wir das mal Vieldeutigkeitsmuskel, den zu trainieren, das ist in dieser Zeit, in der ja eben vieles nicht schwarz-weiß ist, glaube ich, ganz gut, oder?
Ja, total. Können wir total gut gebrauchen. Und was in unserer Zeit ja auch noch der Fall ist, durch Globalisierung und Digitalisierung, dass Entwicklungen einfach viel schneller verlaufen. Und dann ist sowas wie strategische Vorausschau natürlich unheimlich schwierig, weil die Faktoren so vielfältig sind. Und wir wissen alle, es gibt die Klimakrise, Dürren, Fluten, Stürme, ganz andere sicherheitsrelevante Aspekte kommen da noch dazu. Das heißt, die Planungsprozesse müssen also viel schneller und auch flexibler ablaufen. Und das betrifft ja auch das Militär und da können dann Wargames helfen.
Also ich nehme mal an, professionelle Wargames, das klingt aber trotzdem im Moment für mich noch ein bisschen theoretisch. Ja. Lass uns das mal konkret machen. Was sind diese Wargames eigentlich ganz genau? Ich denke ja eben nicht das, was ja wir am Anfang angesprochen haben, dass Leute da wirklich Krieg spielen, mit dem Stock durch den Wald laufen und Peng schreien.
Nee, also das ist damit nicht gemeint. Wargames, also häufig, es gibt eine ganz große Bandbreite, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber häufig sind das Brettspiele, in denen häufig militärische Szenarien nachgestellt werden. Und das Wargame, was ich zum Beispiel mit der Bundeswehr gespielt habe, da habe ich eben mit einem Soldaten zusammen China gespielt und unsere Gegner, die zwei anderen Soldaten, haben die USA gespielt. Ziel war dann, nur um mal so ein Szenario als Beispiel aufzumachen, so eine Inselgruppe im Südchinesischen Meer zu kontrollieren. Und da hatte halt jede Partei Schiffe, Flugzeuge, Aufklärungssatelliten. Das waren dann so kleine Pappplättchen. Da war dann halt aufgedruckt, wie viele Raketen zum Beispiel ein Schiff hat. Und dann gab es so eine dicke Anleitung, also ein richtiges Büchlein, da stand dann drin, wie viele Felder pro Zug man sich dann mit seinen kleinen Schiffen bewegen kann und wie viele mit seinen großen.
Das klingt jetzt ein bisschen so wie ein Strategiespiel, sagen wir mal Risiko, was man einfach im Laden kaufen kann, bei dem man ja auch irgendwie Armeen hat und dann soll man die ganze Welt erobern.
Ja, es ist nur viel, viel detaillierter. Also es wird zum Beispiel mit verschiedenen Würfeln gewürfelt. Da gibt es 6-seitige, 8-seitige, 20-seitige.
Was wird da ausgewürfelt? Schon wer gewinnt oder was wird? Worum geht's da?
Ja, also das kann jetzt auch wieder witzig klingen. Und gleichzeitig ist das total dicht dran an der Realität und dichter, als sich das so manche Soldatinnen und Soldaten auch wünschen. Zum Beispiel Raketen haben ja eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit. Also nicht jede Rakete trifft ja auch ihr Ziel oder explodiert dann auch. Oder anderes Beispiel Aufklärungssatelliten. Manche von denen können zum Beispiel keine Bilder machen, wenn es bewölkt ist. Und diese ganzen Wahrscheinlichkeiten sind eben eingeflossen in die Spieleentwicklung, ist irrsinnig aufwendig. Und je nach Situation würfelt man dann eben mit unterschiedlichen Würfeln. Und vielleicht auch nochmal zum Hintergrund, die Wargames unterscheiden sich übrigens von Simulationen. Ne, bei Simulationen, das ist so, dass da vereinfachte Modelle einfach über einen gewissen Zeitraum beobachtet werden. Und das Neue und Spezielle bei Wargames ist eben, dass da noch der Faktor Mensch dazukommt. Das steht zum Beispiel auch im Wargaming-Handbuch der Bundeswehr. Sowas gibt es auch seit neuestem. Und den Link dazu, den finden Sie und findet ihr auch in unseren Shownotes.
Da merkt man mal, dass wir hier nicht über irgendeine Randerscheinung reden. Wenn die Bundeswehr ein Handbuch rausgibt, dann ist es ernst. Wenn jetzt mal schon klar ist, zum Beispiel mit welchen Wahrscheinlichkeiten, du hast es ja gesagt, Raketen das Ziel treffen oder eben auch nicht. Wofür sind denn solche Wargames überhaupt noch gut?
Also dieser Faktor Mensch, das ist ja manchmal das Blöde, manchmal aber auch das Großartige, der ist unberechenbar. Und über diesen Faktor Mensch habe ich mich mal unterhalten mit Simon Koschut. Er ist Professor für Sicherheitspolitik an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen.
Es geht einfach darum, dass man in diesen Situationen auch die Resilienz der NATO oder der Bundeswehr stärken kann, indem eben auch gerade diese Stresssituationen simuliert werden. Und die emotionalen Reaktionen, die mit diesen Stresssituationen verbunden sind, also ne, Angst, Anspannung, Unsicherheit, dass die auch kanalisiert werden und dass da auch ein emotionaler Austausch zwischen den Teilnehmenden dieser Wargames stattfindet, die dann eben in der realen Krise, wenn es dann wirklich darauf ankommt, erfolgreiche Kooperation sichern kann.
Also Simon Koschut sagt, da ist es halt wichtig zu erleben, welche Gefühle entstehen da bei mir, wenn ich unter Druck bin. Und dass ich eben damit dann umgehen lernen kann. Und das hat mir zum Beispiel auch der Leiter von diesem Wargame, das ich bei der Bundeswehr mitgemacht habe, erzählt. Der hat das mal mit anderen Offizieren früher gespielt. Und da ist halt einer wutentbrannt aus dem Raum rausgerannt, hat dann so gesagt, was für ein scheiß Spiel, ja, als er dabei war zu verlieren. Bei einem Spiel, also wo Schiffe mit kleinen Pappplättchen dargestellt werden, wo man genau sieht, ich bin hier nicht auf meinem eigenen Schiff gerade im Wasser, was untergeht. Und da war die Frustration ebenso groß, weil der Zufall einfach doch eine große Rolle spielt. Man kann den Krieg nicht beherrschen, nicht ins kleinste Detail vorplanen. Es gibt ja auch diesen Spruch, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Und solche Momente können eben sehr lehrreich sein, sagt Simon Koschut.
In solchen Krisensituationen kann man Emotionen und Gefühle nur schwer unterdrücken. Und deshalb ist es auch wichtig, dass diese Wargames dann auch stattfinden, weil man da eben genau das trainieren kann, was dann später funktionieren muss. Und das ist eben nicht nur Logik, das ist eben auch Emotion. weil die Logik ist grundsätzlich langsamer als Emotionen. Das heißt, unsere Gefühle, die kommen viel, viel früher bei diesen Entscheidungsfindungen. Und deshalb ist es wichtig, sich über die eigenen Gefühle da im Klaren zu sein, wenn man in so eine Situation dann kommt und weiß, dass ich in bestimmten Situationen so und so reagiere und ich weiß, wie mein Gegenüber emotional reagiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Mission.
Ich kann mir da ganz gut vorstellen, dass man auch ein Wargame zum Beispiel dazu machen könnte, welche politischen Auswirkungen eine militärische Entscheidung hat.
Ja, das wäre auch so ein mögliches Szenario. Und was ich auch immer wieder höre von Soldatinnen und Soldaten, dass es eben in der Bundeswehr ja auch hier im tiefsten Frieden in der Heimat auch zu Krisen kommen kann. Also Stichwort Fragekultur und Fehlerkultur, Stichwort geschönte Meldeketten. Wenn Soldatinnen und Soldaten ihren Vorgesetzten zum Beispiel Informationen überbringen, die die Vorgesetzten nicht so gern hören wollen, dass es dann Ärger gibt, dass es dann weniger Informationen gibt und dass bestimmte Menschen wichtiger genommen werden als andere. Und das ist eben auch so ein Punkt, den man mit Wargames sehr gut eben ausprobieren kann. Funktioniert meine Frage- und Fehlerkultur in der eigenen Organisation, sagt Koschut.
Das ist ja kein Geheimnis, dass gerade die Bundeswehr sehr anfällig ist gegen die Whistleblower-Kultur, dass da also wenig Möglichkeiten gibt, sowas anzusprechen. Das ist natürlich viel besser, als es früher mal war, aber das ist immer noch nicht da, wo es vielleicht sein könnte. Gerade bei Themen wie Sexismus, Rassismus oder auch ganz grundsätzlich strategische Fragen, die vielleicht auch mal zu falschen Entscheidungen führen.
Und was der Politikwissenschaftler hier anspricht, kann man so zusammenfassen als emotionale Sicherheit. Und das kann man eben im Wargame prüfen, üben, wo stehen wir da? Und da gibt es eben diesen Raum, dass Spielende keine Angst vor einer negativen Bewertung haben müssen, wegen ihrer Entscheidungen auf dem Spielfeld. Dass Scheitern sozusagen entstigmatisiert wird und die Entscheidungsfreudigkeit der Spielenden erhöht wird. Und in dem Wargaming-Handbuch der Bundeswehr habe ich auch einen schönen Satz gelesen: Die Verlierer haben grundsätzlich die steilere Lernkurve.
Das ist nachvollziehbar. Das tut, glaube ich, jedem jetzt gut, der auch schon mal verloren hat. Stimmt natürlich, deckt sich mit den eigenen Erfahrungen. Das hört sich jetzt aber so an, und jedes Spiel hat eine Leitung, also diese Wargames ja auch, dass diese Spielleitung auch bei Wargames eigentlich ziemlich wichtig ist, weil eben sehr viel davon abhängt, was die Person da macht, wie sie eingreift.
Ja, das ist total wichtig. Also, wie du hast schon gesagt, außer den Spielenden gibt es meistens auch so eine Spielleitung, also eine erfahrene Person, die meist die sehr komplexen Regeln der Spiele eben schon kennt. Und die kann zum Beispiel zwischendurch auch Pausen machen, also wenn die Parteien sich irgendwie verrennen, und dann ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln. Das war bei meinem Wargame bei der Bundeswehr auch so. Da ging es dann zum Beispiel mal in der Pause darum, wie man eigentlich zu einer Risikobewertung kommt, hat der Leiter so gefragt. Also ich habe es nicht gewusst so genau, die anderen Spielenden auch nicht. Und dann hat er das so erklärt. Nur Risiko setzt sich aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und den Auswirkungen zusammen. Und dann sollten wir uns mal fragen, ob wir mit den Konsequenzen unserer Handlungen leben können, was wir da gerade vorhatten. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie viele Raketen man auf ein Ziel feuern will, weil die ja manchmal nicht treffen. Aber man will ja auch nicht mehr feuern, als man hat. Und dafür ist zum Beispiel so eine Risikoabwägung wichtig.
Jetzt hast du da mitgespielt mit Soldaten, Soldatinnen. Wie hast du das erlebt? Du bist ja keine Soldatin, sondern Journalistin. Da fehlt ja in manchen Bereichen einfach zumindest tieferes Wissen, denke ich mal, was zum Beispiel die Kampfkraft ganz bestimmter Waffen angeht, die Wirkung im Ziel oder auch manche Taktiken in der Kriegsführung. War das jetzt für die Gruppe, in der du mitgespielt hast, nicht ein Riesennachteil, so eine Amateurin dabei zu haben?
Ja, Julia Weigelt, der Klotz am Bein. Könnte man so denken, das war aber nicht so. Und das liegt daran, dass so vielfältige Teams oftmals total kreative Ideen entwickeln können, wenn, und das haben wir eben schon mal gesagt, wenn die Kommunikation und die emotionale Sicherheit stimmt.
Hast du da mal ein Beispiel?
Ja, also der Spielleiter hat zum Beispiel zu Beginn in die Runde gefragt, wer hat jetzt die Initiative? Ja, also die USA oder China. Und da mussten wir halt Argumente nennen. Und das andere Team, was die USA gespielt hat, die haben halt angefangen, haben gesagt, ja, natürlich hat die USA die Initiative, weil wir die USA sind. Und ich war halt im anderen Team und habe halt gesagt, nein, natürlich hat China die Initiative, weil wir haben die größte maritime Flotte der Welt und unsere Kommandeure haben einen aggressiveren Umgang mit Menschenleben und größere Opferbereitschaft. Und das hat dann auch funktioniert. Also wir haben dann in diesem Spielzug die Initiative bekommen. Und dann habe ich auch noch Panda-Diplomatie gemacht.
Was ist Panda-Diplomatie?
Ja, also China verleiht ja Pandas an ausländische Zoos, Und die Pandas sind total begehrt. Und wenn eine Nation Stress hat mit China, dann werden die Pandas auch wieder zur Strafe abgezogen. Und das war dann mein Vorschlag, als wir mit China dann irgendwann so am Verlieren waren. Wir hatten irgendwie die schlechteren Waffen. Dann habe ich so gesagt, so Moment mal, ich mache jetzt Panda-Diplomatie mit unseren Nachbarstaaten hier. Die kriegen Pandas, dafür kriegen wir Munition für unsere leergeschossenen Schiffe. So. Und da habe ich so richtig gesehen, dass die Soldaten, mit denen ich gespielt habe, die waren schon ziemlich verdutzt. Also so nach dem Motto, das stand aber nicht in den Regeln. Und am Ende konnten wir halt dann alle voneinander lernen. Ich habe einiges gelernt, was Seetaktik angeht. Und die vielleicht ein bisschen was Kreativität angeht.
Also Kanonenboot gegen Panda-Politik. Das klingt schon mal spannend. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann klingt das ja ganz allgemein so, als ob diese von uns beschriebenen Wargames ja eigentlich eine ziemlich gute bis perfekte Methode wären für die Bundeswehr in dieser sehr schnelllebigen Zeit, wo vieles auf verschiedenen Ebenen sehr fix passiert, zu lernen einfach und sich auch in andere reinzuversetzen.
Ja, das würde ich hier zustimmen, wenn man sich halt traut, auch mal ungewohnte Strategien anzuwenden. Und dafür muss man halt so ein gewisses Grundvertrauen haben, dass man dafür nicht ausgelacht wird oder hinterher ausgegrenzt und für den Rest seiner, keine Ahnung, Grundausbildung Panda gerufen wird oder so. Ja? Übrigens, Generalinspektor Carsten Breuer ist auch ein großer Wargame-Fan. Das schreibt er im Wargame-Handbuch der Bundeswehr. Seiner Meinung nach könnte damit die Kriegstüchtigkeit gesteigert werden. Und er hat das übrigens auch als Leiter des Krisenstabes der Bundesregierung, der ja früher war, während der Corona-Pandemie, da hat er selber Wargames auch genutzt, um verschiedene Szenarien durchzuspielen. Anderes Beispiel nochmal für Anwendungsfälle 2014, 2015. Da war es so, dass das US-amerikanische RAND-Institut und das US-Militär, die haben Wargames durchgeführt, wo es eben um einen russischen Angriff im Baltikum ging. Und dabei eben das Ziel herauszufinden, wie lange können die NATO-Kräfte da standhalten. Kam heraus, die werden wahrscheinlich innerhalb weniger Tage überrannt. Und daraufhin wurde dann auch die Verstärkung beschlossen.
Gut, das ist jetzt 10 Jahre her, aber der Überfall aufs Baltikum, wissen wir mittlerweile, ist nach wie vor in den Köpfen. Ich war ja mal in Stettin da in dem multinationalen NATO-Kommando Nordost und ich weiß auch, dass man da sehr genau weiterhin plant. Ganz aktuell nehmen wir jetzt mal die Lage in Nahost. Da könnte man sagen, ist ja auch ein passender Fall vielleicht. Wir wissen, dass sowohl Israel als auch der Iran eigentlich keinen großen Krieg wollen, dass sie aber trotzdem irgendwie in dieser Spirale sind, sich immer weiter beschießen. Könnte man damit Wargames vielleicht auch beide Seiten mal dazu bringen, verschiedene Szenarien durchzuspielen und dann vielleicht gucken, mal umgekehrt, nicht wie man gewinnt, sondern wie man deeskaliert und was die einzelnen Akteure für sowas bräuchten?
Ja, also Simon Koschut sagt ja.
Das kann man tatsächlich in solchen Wargames sehr gut üben, weil man eben verschiedene Möglichkeiten ausprobieren kann und sehen kann, wie reagiert man gegenüber. Welche Emotionen löse ich mit welchen Handlungen, mit welchen Aktionen, mit welchen militärischen Operationen auf der gegenüberliegenden Seite aus? Wann gehe ich zu weit? Also wann wird es demütigend? Wann wird die andere Seite wütend? Und wann ist es gerade richtig, dass die andere Seite sie versteht, okay, das ist jetzt nicht als Eskalationsspirale gemeint, sondern als einfache Botschaft bis hierher und nicht weiter.
Und um das auch nochmal ganz klar zu sagen, Wargames haben natürlich auch Grenzen. Nicht abgebildet werden können da so psychische und physische Belastungen, die man jetzt, keine Ahnung, bei einer 72-Stunden-Übung hat auf dem Truppenübungsplatz, also Erschöpfung oder Verwundungen auf dem Schlachtfeld. Und deswegen ist halt auch wichtig zu sehen, dass Wargames jetzt militärische Übungen nicht ersetzen sollen, sondern ergänzen.
Also jetzt denke ich mal als Oldschool-Mensch, Vorgesetzter, ich muss mir da jetzt keine Sorgen machen, dass meine Frauen und Männer überhaupt nicht mehr in den Wald kommen und nicht mehr wirklich üben, wie man kämpft und stattdessen nur noch irgendwo im Warmen sitzen und würfeln?
Ja, also diese Sorge muss jetzt keiner haben. Und gleichzeitig gibt es doch so einen gewissen Widerstand in der Bundeswehr, dass manche eben schon sagen, wir haben keine Zeit für so einen Kindergartenquatsch mit Rumwürfeln und so. Wir brauchen hier eine harte Ausbildung. Und Simon Koschut warnt eben vor so einer Sichtweise.
Ich glaube, das ist ein großer Fehler. Weil jeder weiß, dass diese Wargames nicht nur die Gemeinschaftsbildung fördern können unter den Soldatinnen und Soldaten, also auch einen Gruppenzusammenhalt stiften können, der ja gerade im militärischen Bereich unendlich wichtig ist, dass die im Krisenfall auch zusammenhalten und sich in Krisensituationen nicht auseinanderdividieren lassen. Das kann man da sehr schön simulieren. Das andere ist aber auch, dass man tatsächlich diese Situationen nachfühlen kann. dass man sich in diesen Situationen hineinfühlen kann. Das können sie nicht einfach so, ich setze mich jetzt hin und fühle mich in eine Krisensituation rein. Das müssen sie erleben. Und dann natürlich lieber nicht im Ernstfall, sondern natürlich simuliert über so ein Spiel. Insofern kann wirklich eine sehr, sehr wichtige Ergänzung sein, einfach um die Funktionsweise des Militärs, aber auch der militärischen Strukturen insgesamt zu verbessern.
Weil eben Wargames auch auf so viele Arten genutzt werden können. Also wir haben jetzt schon angesprochen, so diese Idee der Steigerung mentaler Resilienz. Man kann damit aber auch neue Ideen generieren oder sie können zur Entscheidungsfindung beitragen. Sie können auch mit Computerunterstützung designt sein. Also man kann solche Virtual Reality-Brillen einsetzen, wo es dann so aussieht, als wäre man so an Bord eines Kriegsschiffes zum Beispiel. Also da sehe ich schon ein sehr großes Potenzial auf mehreren Ebenen. Und zum Schluss habe ich aber noch einen Punkt zu deinem Unbehagen vom Anfang.
Dass ich darauf bezog, dass ich gesagt habe, nach allem, was man heute so über Krieg weiß, ist eigentlich Krieg als Spiel ein bisschen schwer vorstellbar, ne?
Ja, genau. Dieses Unbehagen, vielleicht haben das ja auch manche Hörerinnen und Hörer, die sagen, boah, Krieg als Spiel, da dreht sich mir der Magen um. Und da gibt es ja das Thema Spielmechanik von Wargames. Weißt du noch, wir haben ja bei meinem letzten Schwerpunkt, den wir zusammen gemacht haben, da haben wir uns ja über Jugendoffiziere an Schulen unterhalten und dieses Planspiel Polis.
Ja, erinnere ich mich. Da ging es, glaube ich, darum, dass du gesagt hast, dass es vorkommt, dass Schülerinnen oder Schüler am Ende dieses Spiels, wenn es für sie eng wird, eben doch plötzlich auf den roten Knopf drücken, also Atomkrieg machen und dass die Jugendoffiziere sogar ein extra abschreckendes Video haben mit zum Beispiel Schockbildern aus Kriegen, um die Jugendlichen genau davon abzuhalten.
Ja, das meine ich. Und da habe ich ja gesagt, man müsste, wenn sowas jetzt regelmäßig vorkommt, aber das ist eigentlich gar nicht das Ziel, was man erreichen will mit dem Spiel, da müsste man mal über die Spielmechanik auch nachdenken. Und diese Erkenntnis, die scheint sich jetzt so langsam auch in der Szene der Wargame-Entwickelnden durchzusetzen. Es gibt nämlich mittlerweile sogenannte Wargames der vierten Generation. Die sind gerade noch so in der Entstehungsphase und die simulieren Konfliktsituationen, in denen friedliche Lösungen den Weg zum Sieg weisen können. Weil bisherige Wargames ja häufig so eine Win-Lose-Konfliktsituation abgebildet haben. Das, was ich auch gemacht habe im südchinesischen Meer. Entweder unsere Schiffe sind versenkt oder deren.
Also du meinst, dass eine Seite immer verliert und die andere eben dann gewinnt?
Ja, genau. Wenn man die Idee hat von Macht als Nullsummenspiel. Also es kann nur einer gewinnen. Und das Problem ist ja, so ist die Welt ja nicht. Solange die Interessen von allen Beteiligten nicht ausreichend gesehen, verstanden und ernst genommen werden, gibt es halt keinen nachhaltigen Frieden. Und dann hat halt keiner gewonnen. Das sehen wir ja bei der Klimakrise genauso wie bei Migrationsströmen. Diejenigen, die halt dieses Mal verlieren, die wollen dann halt beim nächsten Mal mit noch mehr Kraft gewinnen, was dann zu mehr Zerstörung und Tod führt. Und da gibt es eben diese vierte Generation von Wargames, die haben diese Win-Win-Lösungen. Und diese neue Form von Spielen werden auch Peace Game genannt. Und da steht dann im Fokus, wie so eine ursprüngliche Win-Lose-Situation in eine Win-Win-Situation für die Konfliktparteien umgewandelt werden kann. Ein Link zu einer Ausarbeitung zu diesem Thema findet ihr auch in unseren Shownotes.
Julia Weigelt war das. Vielen Dank für deine Recherchen. Und das gesamte Interview, das sie mit Simon Koschut geführt hat, das findet ihr in unseren Shownotes. Damit wären wir fast durch. Aber eine Sache habe ich noch, nämlich eine Hörermail, und zwar eine ganz besondere, die sich erklärt durch das Alter des Mailschreibers. Deshalb lese ich sie mal vor. Das heißt, liebes Team von Streitkräfte und Strategien, ich heiße Jonathan, bin 11 Jahre alt und höre gerne euren Podcast. Ich habe eine Frage. Israel, wir hatten das Thema bei Kai in der Lage. Israel ist ein kleines Land und verbraucht jeden Tag sehr viel Munition. Weiß man etwas über die Waffen- und Munitionsvorräte bzw. finanziellen Mittel für Militärausgaben von diesem Staat? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Danke und viele Grüße, euer Jonathan. Und wir beantworten diese Frage nicht selber. Ich habe die Mail weitergeleitet an meinen Kollegen Jan-Christoph Kitzler aus unserem ARD-Studio Tel Aviv. Jan freut sich natürlich wie alle Korrespondenten über solche Fragen und er hat uns nicht zurückgeschrieben, sondern zurückgesprochen.
Hallo lieber Jonathan, das ist eine super Frage. Ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht. Also es ist aber schon so, dass Israel sich bei dieser Frage ziemlich bedeckt hält. Es gibt hier immer wieder Meldungen, die Munition, die man zum Beispiel für die Raketenabwehr braucht, um die abzuschießen, die wird manchmal knapp. Und es gibt offenbar auch Anordnungen, Munition zu sparen. Aber klar ist, Israel braucht ständigen Nachschub. Den bekommen sie vor allem aus den USA. Im August hieß es, die USA hätten allein seit Beginn des Krieges mehr als 50.000 Tonnen Militärausrüstung an Israel geliefert. Da ist Munition dabei, auch Fahrzeuge, aber auch zum Beispiel die schweren Bomben, die dann in Gaza für viele Opfer und für viel Zerstörung sorgen. Insgesamt, das hat die Zeitung New York Times ausgerechnet, sind das mehr als 10 Transportflugzeuge und 2 Schiffe pro Woche, die da ankommen. Also es ist eine riesige Menge. Insgesamt gibt es eine Zahl für 2023, also das letzte Jahr, da ist nur ein Teil des Krieges dabei. Da hat Israel schon über 25 Milliarden Euro für Waffen ausgegeben, also eine riesige Menge. Das ist jetzt sicherlich noch viel mehr geworden. Und Deutschland liefert jetzt auch wieder Waffen. Deutschland hat schon Munition zum Beispiel an Israel geliefert. Aber jetzt geht es zum Beispiel ganz konkret um Getriebe, die Israel braucht, damit die Panzer fahren können. Auch das sind wichtige Rüstungsgüter, die Israel offenbar braucht und die bekommt es jetzt von Deutschland. Insgesamt ist das, du sagst ja, Israel ist ein kleines Land, hier leben nur 10 Millionen Menschen, eine ziemliche Belastung für dieses Land. Aber Israel führt eben gerade Krieg an mehreren Fronten, der ist teuer und aufwendig und der braucht viel, viel Munition.
Das war die Antwort von Jan-Christoph Kitzler auf die Höreranfrage von Jonathan.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's. Wir machen weiter im gewohnten Rhythmus am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner.
Leipzig 2008. Ein ehemaliger Fußbodenleger startet eine Website, die unsere Sehgewohnheiten für immer verändern soll. Schlichtes Design in Blau und Weiß mit tausenden Links zu den neuesten Blockbustern. Die Seite heißt kino.to und wird bis zu 4 Millionen Mal am Tag aufgerufen. Die illegal kopierten Filme und Serien machen den Leipziger Dirk B. zum Millionär, bis er eines Morgens in seinem Wasserbett aufwacht, umringt von Vermummten, mit einem Waffenlauf im Gesicht. Ich bin Maxi Röhmheld und im Podcast Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution, erzähle ich euch die Geschichte der legendären Website, die eine ganze Generation zu Binge-Watchern erzieht und den Grundstein für das Zeitalter des Streamings legt. Es ist eine Geschichte von selbsternannten Robin Hoods im Kampf gegen das übermächtige Hollywood, von einer überforderten Justiz und plötzlichem Reichtum, von zerstörten Freundschaften und Verrat. Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution. Hört ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.